einer Zeile aus dem Lied Wind of Change habe ich zum ersten Mal von einer Balalaika gehört. Da war ich so ungefähr 10 und wir haben das Lied im Jugendchor gesungen. Seitdem wusste ich, dass das ein Zupfinstrument aus Russland ist, aber da hört es dann auch schon wieder auf. Live irgendwo gehört oder gesehen habe ich das Instrument erst viel später. Madin Ogunlade ist in Russland mit der Balalaika aufgewachsen und hat sie mit nach Deutschland gebracht. Wie und ob er hier weiter spielen und studieren konnte und was das Instrument so besonders macht, das frage ich ihn in dieser Podcast-Folge. Hallo Madin.
Hallo.
Wie bist du denn dazu gekommen, Balalaika zu spielen?
Oh, das ist eine interessante Geschichte. Also ich war etwa 5 Jahre alt und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich möchte in die Musikschule aufgenommen werden. Da hat meine Mutter mich angeguckt und so, hä, wie kommt der überhaupt drauf? Also ich war damals noch im Kindergarten und dann hat es ein bisschen gedauert, weil sie wusste nicht, wer soll mich denn überhaupt denn in die Musikschule bringen, wie soll das alles klappen. Und dann ein Jahr später mit 6 sind wir dann dahin gegangen und dann wurde in Russland, da gibt es so Aufnahmeprüfung, also auch für die ganz Kleinen, ob die überhaupt geeignet sind oder das Gehör getestet und irgendwie dann geguckt. Und dann haben die dann meiner Mutter vorgeschlagen, naja, ist ja so klein, also vielleicht irgendwie eine kleine Geige oder Flöte, ja. Und dann, haben die mich dann angeguckt und gefragt, ja, was möchtest du denn spielen? Und dann habe ich anscheinend so hoch geguckt und gemeint, Balalaika. Und meine Mutter ist aus allen Wolken gefallen, so, hey, Balalaika, wie kommt ihr denn überhaupt drauf? Genau, also sie wusste auch nichts davon. Und dann haben die sie gleich beruhigt, ach, das ist überhaupt gar kein Problem. Oder wo soll ich überhaupt eine Balalaika hernehmen, ne? Meinte meine Mutter. Und nee, alles gut, also Balalaika ist ja das russische Volksinstrument. Das wird nochmal extra vom Staat gefördert. Das ist auch etwas preiswerter. Und eine Balalaika stellen wir dann erstmal, also für die erste Zeit. Und dann waren alle beruhigt so. Also so genau, warum ich dann Balalaika gesagt habe, weiß ich auch nicht. Aber so ist es dazu gekommen.
Das musst du irgendwo aufgeschnappt haben schon mal. Also allein das Wort auch zu kennen, ne?
Ja, anscheinend. Also vielleicht in irgendeinem Märchen gesehen oder so, ist natürlich so die ganzen russischen Märchen, da kommt immer irgendwo eine Balalaika drin vor. Ja, muss mir irgendwie gefallen haben.
Und wie ging es dann weiter mit dem Unterricht? Wie hast du dich dann überhaupt mit dem Instrument angefreundet? Weil den Klang und so kanntest du ja vorher eigentlich noch gar nicht.
Ja, also das ging eigentlich ganz gut los. Also ich habe dann wirklich so ein Instrument bekommen und mein Bruder brachte mich dann immer aus dem Kindergarten in die Musikschule. Er durfte dann auch gleich ein Instrument spielen, hat ein Akkordeon angefangen, also das Bajan, das Russische. Und also ich war nicht so ein großer Fan vom Üben, aber das Spielen selbst hat mir sehr gut gefallen. Und irgendwann mal habe ich eine Nachbarin von uns unten zufälligerweise gefunden. Also ich habe mich verlaufen sozusagen und dann bin ich einen Stock tiefer dann hingekommen, angefreundet und dann später ging ich dann immer zu denen, habe bei denen immer geübt. So, ja, und dann kamen auch so die ersten kleinen Auftritte. Wir sind dann in Kindergärten aufgetreten und dann auch so kleine Wettbewerbe. Das hat mir alles sehr viel Spaß gemacht. Genau.
Und was mochtest du besonders oder was magst du auch jetzt noch besonders an dem Instrument?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich mag irgendwie das ganze Instrument. Es war wirklich so, da ich so früh angefangen habe, gehört es einfach zum Leben mit dazu. Das heißt, mir gefällt der Klang, wenn es denn dann schön klingt, ne? Mir gefällt auch das Spielen an sich, aber das ist jetzt, da ich ja im Prinzip mein ganzes Leben spiele, empfinde ich mich gar nicht ohne dieses Instrument. Deswegen ist es schwer zu sagen, was jetzt besonders gut gefällt.
In Deutschland ist ja die Balalaika echt sehr unbekannt. Welchen Stellenwert hat denn das Instrument in Russland? Du hast schon gesagt, das wurde auch gefördert, dass man dieses Instrument spielt. Und ist das dann so vergleichbar wie mit einer Gitarre, dass das wirklich richtig viele Leute lernen? Oder ist es schon eher sowas, was so ein bisschen vor dem Aussterben bedroht ist und deswegen auch geschützt werden soll mit dieser Subvention?
Ja, das war damals noch zu Sowjetzeiten. Ich weiß gar nicht bestimmt, weil das russische Volksinstrument ist. Also ganz typisch. Ob es jetzt immer noch so ist, weiß ich gar nicht. Es ist im Grunde genommen in Russland ein ganz normales Instrument. Also man muss schon gucken, dass die Musikwelt in diese Volksinstrumente und dann die klassischen Instrumente geteilt ist. Also in Russland auf jeden Fall auch ziemlich stark geteilt. Und es gibt dann an der Musikschule halt dann diese Volksinstrumentenabteilung und die klassischen Instrumente. Das heißt, es gibt dann auch jeweils dann ein Orchester, also auch getrennt voneinander. Und ja, dann entscheidet man sich dafür. Ja, aber grundsätzlich ist es ein ganz normales Instrument. Man kann es dort lernen in der Musikschule. Dann gibt es noch zwischen der Musikschule und der Hochschule noch in Russland so eine Art Berufsschule, also auch für Musiker, so, wo man so 2-3 Jahre hingeht. Und danach gibt es das Instrument auch an den Konservatorien. Also so, dass man sozusagen auch die also Hochschule quasi, ne, Ausbildung machen kann. Genau.
Du hast jetzt schon gesagt, dass das Orchester und diese Instrumentenabteilungen auch so getrennt sind. Ist dementsprechend auch das Repertoire so eine ganz bestimmte Richtung, also dann so eine Volksmusikrichtung ausschließlich für die Balalaika?
Also nicht ausschließlich, es wird viel Volksmusik oder Folklore dann gespielt, vor allem Bearbeitungen für Orchester. Und aber es gibt auch definitiv Komponisten, natürlich moderne Komponisten, die auch für dieses Orchester oder für die Balalaika selbst geschrieben haben. Und ich weiß gar nicht, ob es im Orchester so viel Klassik gespielt wird, ehrlich gesagt, aber so als solistisches Instrument gibt es dann Bearbeitungen aus, also aus allen möglichen Jahrhunderten, also dass die Balalaika quasi ein recht breites Repertoire hat. Aber in der Tat ist es auch, heutzutage kämpfen die Balalaika-Spieler um Originalstücke, ne? Und gerade auch um Originalwerke für Balalaika mit Orchester, da sind sie ganz hinterher. Vor allem auch gab es in Deutschland manche Komponisten, die das dafür Balalaika geschrieben haben. Und also ein Konzert ist auf jeden Fall noch gar nicht aufgefunden. Man weiß gar nicht, ob es die Noten gibt oder wo man sie dann wiederfinden könnte.
Zu diesen Aufführungssituationen würde ich später auch gerne noch mehr fragen. Aber jetzt erstmal so weiter in deiner Biografie quasi. Du bist dann mit deiner Familie nach Deutschland gezogen, genauer gesagt nach Leipzig. An welchem Punkt warst du denn da dann mit der Balalaika und konntest du da deine musikalische Ausbildung überhaupt fortsetzen?
Also es war tatsächlich so, dass meine Mutter auch gewartet hat, bis ich mit der Musikschule in Russland fertig war und auch wohl vorher gefragt hat, also gesucht hat, ob es hier in Leipzig eine Lehre gibt oder jemanden, der mich unterrichten kann. Und dann hat sie auch tatsächlich jemanden gefunden, den Eduard Funkner, der hier an der Musikschule Ottmar Gester, damals hieß das noch Ottmar Gester, als Akkordeonlehrer gearbeitet hat und er konnte auch Balalaika spielen und dementsprechend hat er auch unterrichtet. Ne? Und dann kam ich tatsächlich hierher und gleich zu ihm und genau, der hat sich dann meiner musikalischen Ausbildung dann angenommen, also auf jeden Fall dann dieses Ganze, also am Anfang musste ich ja die Sprache lernen. Dann hat er mich auch schon auf Deutsch unterrichtet, dass ich dann auch die deutschen Begriffe kenne. Genau, und dann hat er mich auch bei Jugend musiziert dann mitmachen lassen, habe ich dann zweimal mitgemacht. Das waren auch schöne Erfahrungen. Und das war so die erste Phase, also nachdem wir aus Russland zurückgekommen sind, wie es dann weitergegangen ist.
Gab es denn bei Jugend musiziert da dann eine Kategorie für? Also warst du dann da der einzige Balalaika-Spieler oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also beim ersten Mal war das, also da er selber ja Akkordeonlehrer ist, hat er auch eine gute Schülerin gehabt. Und dann habe ich in der Kategorie oder wir in der Kategorie Akkordeon mit anderen Instrumenten mitgemacht. Es waren eigentlich genau Akkordeon mit mindestens 2 weiteren Instrumenten oder Akkordeon Duo, aber das haben die dann ein Auge zugedrückt. Das war quasi Akkordeon Balalaika Duo und da haben wir dann mitgemacht.
Verstehe. Du bist ja jetzt, so viel kann ich schon mal auflösen, von Hauptberuf Lehrer und nebenberuflich spielst du aber ganz viel solistisch noch Balalaika. Hattest du denn auch mal den Wunsch, hauptberuflich Musiker zu werden?
Also zumindest als ich in Russland noch war, kam für mich eigentlich gar nichts anderes in Frage. Ne? Also das heißt, ich habe mich schon ganz genau gesehen, wie ich dann ans Konservatorium gehe und dann dort Balalaika-Spieler werde. Und dann, ich weiß gar nicht genau warum, als wir dann nach Deutschland gekommen sind, war ich immer noch der Meinung, okay, Balalaika, aber dann natürlich mit dem Älterwerden, dann die Schule abschließen, habe ich erstmal gemerkt, dass mir Mathematik ganz gut liegt. Und dann wollte ich aber auch das nicht direkt irgendwie studieren, dann angefangen Medizin zu studieren. Ich kam zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht auf den Gedanken, jetzt irgendwie nach Russland zu gehen und dann ans Konservatorium zu gehen. Also vielleicht auch mich gar nicht getraut. Das ging dann wirklich nur um über Umwege.
Aber du bist dann trotzdem noch mal zurück nach Russland, oder? Wie kam es dann dazu, dass der Wunsch dann doch noch mal so groß wurde?
Naja, also ich bin dann, ich glaube, 1998 zum ersten Mal wieder zurück nach Russland, auch zu meinem Lehrer, damaligen Lehrer in Wologda, und habe auch ein Konzert dort gespielt. Und dann hat er gemeint, naja, dann komm doch mal zum Wettbewerb. Also da gab es so einen internationalen Wettbewerb für Balalaika, also nicht nur für Balalaika, aber für Balalaika auch. Und dann war ich 2000, also im Jahr 2000 bin ich dann zu diesem Wettbewerb. Und dort habe ich quasi, also professionelle Balalaika-Spieler, also die jetzt gerade am Konservatorium sind, dann kennengelernt überhaupt jetzt gesehen, was ist überhaupt das Niveau, ja. Also ich meine, wenn man hier in Deutschland dann ist und dann vor sich hinspielt, denkt man, ja, alles prima. Und dann hört man dann die Profi-Balalaika-Spieler aus Russland und das ist natürlich ein ganz anderes Niveau. Das habe ich dann mitbekommen, habe aber trotzdem ja teilgenommen an dem Wettbewerb und die haben dann gesagt, naja, komm doch zu uns und kannst dann bei uns dann quasi, ne, mitstudieren. Und es gab auch in St. Petersburg einen Professor, der mir das angeboten hatte. Charlotte hieß er. Und auch aus Rostov gab es auch welche, die dann gesagt haben, na komm vorbei. Aber das habe ich dann nicht gleich gemacht. Ich war ja hier mitten im Studium und dachte mir, nee, wie soll ich das machen? Und dann tatsächlich, das war irgendwie nach einem Urlaub in Russland, war ich in Rostov gewesen, also meine Heimatstadt. Und dann bin ich einfach da ans Konservatorium gegangen und ja, habe mich da halt vorgestellt. Ne? Und der Professor, Professor Danilov, ein sehr, sehr netter Mensch und Mann und Mensch, Balalaika-Spieler, der war damals noch Rektor dort am Konservatorium. Der meinte, naja, dann kannst du auch einfach hier, komm vorbei. Also er hat eigentlich gleich direkt angefangen zu unterrichten. Ja? Also, ich kam da an und dann hat er musste so und so machen. Und dann hat er mich eingeladen und dann bin ich dann tatsächlich dann zu ihm. Also immer mal hingefahren. Das heißt, immer so für 1,5 Monate hat er mich dann unterrichtet.
Also wie so ein bisschen Fernstudium on and off,
Genau.
ja. Und würdest du denn überhaupt in Deutschland genug Auftrittsmöglichkeiten bekommen, um davon zu leben? Also ich habe gesehen, du spielst zum Beispiel oft mit der Jenaer Philharmonie. Aber insgesamt gäbe es hier im Konzertbetrieb genug Gelegenheiten, um hauptberuflich Balalaika-Spieler zu sein?
Also ich denke, wenn man es darauf anlegt, auf jeden Fall, es gibt auch also mindestens einen Balalaika-Spieler in Hamburg, den ich kenne, der wohl davon lebt. Genau, und das müsste man einfach dann tatsächlich in diese Richtung dann vorantreiben. Also man kann ja solistisch dann auftreten mit Klavierbegleitung. Mit Orchester war das tatsächlich ein Glücksfall, dass der Thomas mich da ja, also mit mir dann zusammen spielen wollte. Aber grundsätzlich kann man natürlich, hat man ganz viele Möglichkeiten, einfach deswegen, weil die Konkurrenz auch nicht so groß ist. Das bedeutet, das kriegt man dann schon, denke ich, hin. Es ist halt eine andere Frage, ob man wirklich dann als Profimusiker dann immer noch, naja, vielleicht diese Freiheit dann hat, ne? Immer dort zu spielen, wo man möchte und nur das zu spielen, was man möchte. Aber grundsätzlich ist es, denke ich, möglicher.
Aber es klingt, als wärst du ganz zufrieden mit deiner Entscheidung, dass es für dich nicht der Hauptberuf geworden ist.
Naja, ich unterrichte halt gerne und also ich unterrichte auch gerne Mathematik. Das heißt, irgendwie finde ich schön, wenn einfach, ja, ich mag halt beides. Das heißt, wenn man dann Profimusiker und dann nur davon lebt, dann ist auch nichts mehr daneben. Also da kann man nicht etwas anderes machen.
Und wie geht's dir hier, wenn du von der Balalaika erzählst, mit dieser Wahrnehmung, die das Instrument in Deutschland hat? Findest du das manchmal etwas eingeengt? Fühlst du dich dann auch wie jemand, der missionarisch unterwegs sein muss? Oder was für Erfahrungen machst du da so?
Zumindest mache ich dir meistens die Erfahrung, dass wenn die Leute das Instrument sehen, ne, mit drei Saiten, dann sage ich noch, zwei Saiten davon sind gleichgestimmt, also die beiden E-Saiten. Und dann gucken die dann so, okay, was soll man da drauf überhaupt spielen, ja? Und wenn man das dann mal dann gespielt hat, dann sind sie meistens überrascht, was da halt alles drauf geht. Ne? Es sind ja verschiedene Spieltechniken und letztendlich auch das Repertoire, so was man drauf spielen kann, das sind die meisten überrascht. Also meistens positiv überrascht. Und das ist das, was ich dann erlebe, wenn so Konzerte da sind.
Wie hat sich denn in Leipzig, wo du ja auch jetzt noch wohnst, die Szene, falls man von der Szene sprechen kann, entwickelt? Also du hast gesagt, es war schon ein Glück, dass du da am Anfang einen Lehrer finden konntest. Gibt es jetzt seitdem noch mehr, vielleicht noch andere Anlaufstellen, wo man jetzt das Instrument auch lernen könnte?
Also meines Wissens nach ist es sogar eher noch zurückgegangen. Also mein ehemaliger Lehrer, der unterrichtet nicht mehr. Und also bis auf mich kenne ich da, glaube ich, auch niemanden, der da das macht. Vielleicht weiß ich auch nichts davon, aber genau, das heißt, da ist jetzt, es war ja noch tatsächlich noch zu DDR-Zeiten, da gab es auch so einen Club, wo man, also wo das alles organisiert war, und die sind im Wesentlichen aufgelöst. Das heißt, wenn ich das jetzt nicht noch irgendwie dann doch vorantreibe, dann ist momentan nicht so viel Balalaika da.
Also weil einfach auch insgesamt diese Verbindung zu Russland so ein bisschen schwächer geworden ist.
Naja, man müsste tatsächlich ja dann irgendwie das auch wollen. Das heißt, man müsste jetzt an die Kindergärten gehen und dann auch vielleicht tatsächlich eine Abteilung in der Musikschule eröffnen. Hatte ich bis jetzt noch nicht die Ambitionen, das zu machen, weil damit das Instrument bekannt wird, muss man natürlich dann auch viel da spielen, dass die Kinder das hören. Also so wurde es zumindest in Russland auch immer gemacht, ne? Man ging an die Schulen, an die Kindergärten und hat dort gespielt und dann haben die Kinder das gehört und dann wollten die es halt auch spielen.
Und wie ist es mit dem Repertoire bei dir persönlich? Also was spielst du gern für Repertoire und probierst du da auch ein bisschen rum oder hast vielleicht auch schon mal Leute angesprochen, ob sie nicht was extra für Balalaika schreiben oder arrangieren können?
Also tatsächlich mag ich ein gemischtes Repertoire, also quasi aus Konzertvariationen zu russischer Folklore, aber auch klassische Stücke, also Bearbeitung für Balalaika und auch ab und zu was Modernes auch mal. Von Piazzolla war es, ja, das finde ich ganz, ganz schön. Es hat auch schon mal jemand für mich geschrieben, ich habe das Stück dann später zwar nicht gespielt, aber das war auf jeden Fall schon mal nett. Genau, so direkt Aufträge für Musik habe ich jetzt noch nicht gemacht, einfach deswegen, weil das, was ich spiele, das reicht mir momentan aus. Auch in dem Umfang, in dem ich spiele. Genau, ich finde es halt wirklich interessant, dass es jetzt die Möglichkeit gab, also jetzt dank Corona jetzt erstmal haben wir nicht gespielt, aber vielleicht kommt es noch, mit Orchester zu spielen, das finde ich sehr schön. Und genau, so Konzerte für Balalaika mit Orchester finde ich dann, wenn man es mit Orchester spielen kann, besonders interessant.
Muss man da irgendwas Besonderes beachten? Also ich stelle mir die Balalaika jetzt nicht so laut vor, dass sie genug durchdringt mit einem Orchester?
Nee, in der Tat ist es so, die Konzerte sind ja meistens so geschrieben, dass dann auch so Stellen sind, wo das Orchester etwas leiser ist oder wo das Orchester dann halt solistisch dann alleine spielt. Und die Balalaika, wie gesagt, ne, die ist lauter, als sie aussieht. Also wenn der Raum klangvoll ist, dann, soweit ich weiß, haben wir auch ohne Verstärker gespielt. Ne? Also insofern, also ohne also extra Mikro gespielt. Das ist schon ganz, das passt. Man muss natürlich dann auch dementsprechend laut spielen.
Ja, klar, okay. Naja, aber das sollte dann ja klappen. Hast du denn abschließend noch einen Tipp für Leute, die jetzt neugierig sind, die sich mal mehr Balalaika anhören wollen? Irgendwelche Aufnahmen oder Interpreten, wo du sagst, das lohnt sich? Ich habe ja bisher anfangs nur die spärliche Referenz Wind of Change genannt.
Also wenn man es schafft, das irgendwie einzutippen, dann Nietzsche Parenka finde ich ganz gut. Das war so ein also Professor in Moskau. Und der hat sehr viel Repertoire, auch so klassische Stücke dann für Balalaika umgeschrieben. Und mein Professor gefällt mir auch, Danilov. Auch sehr guter Balalaika-Spieler. Aber grundsätzlich, wenn man Balalaika eingibt, ich weiß gar nicht, wenn man es auf Deutsch eingibt, ne, ob man wirklich dann die dann alle findet. Aber bei YouTube gibt es da jetzt alle möglichen, natürlich, die Russen stellen es auch alles rein. Wenn man nicht jetzt gerade die Kinderaufnahmen, sondern wirklich von den Profi-Balalaika-Spielern, dann kann man schon auch wirklich sehr virtuose Balalaika-Spieler hören. Also da gibt es schon einige bei YouTube.
Da kannst du mir ja die Namen, die ich jetzt auch wie schneller auch nicht so eben mitschreiben konnte, kannst du mir ja dann nochmal schicken und ich verlinke das dann in der Podcast-Beschreibung. Dann genau, sehen alle, wie man es schreibt und finden es auch direkt bei YouTube. Das ist doch super. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch, Martin.
Ja, gerne.
Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Nächste Woche geht's weiter mit einer neuen Folge, dann wieder mit Luise am Mikrofon und einem Interview mit der syrischen Geigerin Yara Abu Fahrer. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert Offene Ohren in eurer Podcast-App der Wahl. Ich bin Eva Morlang. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.